Und der Predigtext ist heute Josua 1, Verse 1 bis 9. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nun getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen, und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Mose ist tot. Der Mann, der Israel aus Ägypten geführt hat und damit eine Weltmacht in die Knie zwang. Der Mann, der das Sprachrohr Gottes für Israel war. Der Mann, der 40 Jahre lang mit einem murrenden Volk durch die Wüste zog. Dieser Mann ist nun gestorben. Die Bibel kann nur ernüchternd feststellen, in 5. Mose 34, 10-12, es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. Er hatte eine kaum vorstellbar enge Beziehung zu seinem Herrn. Er sprach mit ihm, mit dem allmächtigen Gott, von Angesicht zu Angesicht. Er war der Knecht des Herrn. Ein Ehrentitel ist das. Der Eved Yahweh. Und jetzt ist er tot. Israel trauert 30 Tage. Israel lagert östlich des Jordans. Sie sind nicht im verheißenen Land, denn Mose darf das Land zuletzt noch sehen, aber nicht betreten. Sein Lebenswerk, Israel in das gelobte Land zu führen, bleibt scheinbar unvollendet. Denn trotz seiner engen Beziehung zu Gott war Mose kein unfehlbarer Mensch. Er versagte an entscheidender Stelle. Und das Versagen führte dazu, dass Gott ihm den Eintritt in das Land versagen musste. Er musste sein Volk vor den Grenzen Kanaans zurücklassen. Ein anderer sollte dann das Volk in das Land führen. Und es geschah nach dem Tod Mose, des Knechts des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Mose. Gott hat die Staffelstabübergabe lange vorbereitet. Auch wenn ein großer Diener des Herrn stirbt, so geht das Werk Gottes doch weiter. Josua war Moses Diener und damit hautnah an diesem großen Mann dran. Selbst im Zelt der Begegnung, wo Gott von Angesicht zu Angesicht mit Gott sprach, war Josua dabei. Er durfte von Mose lernen, er durfte sich von ihm prägen lassen. Und nun soll er in die Fußstapfen treten, dieses großen Propheten. Vers 2, mein Knecht ist gestorben, so mach dich nun auf und ziehe über den Jordan dort. Und wir können uns lebhaft vorstellen, was das für Josua bedeutete. Er hat eben den Großteil seines Lebens Mose zugearbeitet. Aber jetzt soll er die Führungsverantwortung übernehmen und damit diese ganze Last schultern. Nachfolger eines solchen Mannes Gottes zu werden, ist nicht leicht und wahrlich keine einfache Aufgabe. Zudem hat er es mit den Nachkommen eines Volkes zu tun, das über 40 Jahre lang seine Vergesslichkeit, seinen Wankelmut und seinen Mangel an Vertrauen zu Gott unter Beweis gestellt hat. Das war aber nicht die letzte oder die einzige Herausforderung für Josua. Während er das Amt dieses einzigartigen Propheten übernehmen musste, wartet vor ihm der Feind. Kanaan ist keine Wüste, kein unbewohntes Land. Es ist das Land, in dem Milch und Honig fließen, ja, aber es ist auch das Land der furchteinflößenden Kanaaniter. 10 der 12 Kundschafter berichteten dem Volk deshalb in 4. Mose 13, Vers 31 bis 33, als sie aus dem Land wieder rauskamen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels. Josua muss jetzt also diese unmögliche Nachfolge antreten und ein wankelmütiges Volk gegen einen mächtigen, furchteinflößenden Feind in den Krieg führen. Wer wäre da nicht überfordert? Man kann versuchen, sich auszumalen, wie das für ihn war. Stell dir vor, das ist nur ein ansatzweiser Vergleich. Du hast jahrelang als zweite Hand an einem Projekt gearbeitet und nun wirft dein Vorgesetzter das Handtuch und du musst das Projekt zu Ende bringen. Oder du bist der Erstgeborene von mehreren Kindern und deine Eltern sterben auf einmal und du musst dich jetzt um die Kinder kümmern, um deine Geschwister kümmern. Oder stell dir vor, die Ältesten deiner Gemeinde sind plötzlich weg. Dein Pastor. Und du bist jetzt verantwortlich dafür, dass Gottes Wort weiter verkündigt wird, dass weiterhin die Gemeinde nach Gottes Wort lebt. Was würdest du tun? Unser Text endet aber zum Glück nicht bei dem Vers 2. So mache dich nun auf und ziehe über den Jordan. Das ist nicht das Ende der Kommunikation. Nein, so ist es Gott sei Dank nicht. Gott legt Josua nicht einfach diese riesige Aufgabe hin und sieht zu, wie er damit zurechtkommt. Er könnte das machen. Josua müsste es dann trotzdem tun, einfach weil Gott es geboten hat. Stattdessen wendet sich Yahweh selbst in unserem Text an Josua und erklärt ihm, wie er dieser unmöglichen Aufgabe, dieser riesigen Verantwortung gerecht werden kann. Denn dem Gott der Ewigkeit ist der begrenzte Mensch Josua ihm nicht egal. Und deshalb erinnert Josua seinen Gott den Josua an drei entscheidende Aspekte. Erstens an seine Verheißung, zweitens an sein Gesetz und drittens an seine Nähe. Und im Hinblick auf diese drei Faktoren gebietet Gott Josua dreimal, stark und mutig zu sein. Die beiden Worte können in gewisser Weise synonym verwendet werden. Luther übersetzt es mit: sei getrost und unverzagt. So furchteinflößend dieser Auftrag auch sein mag, Josua kann mutig und ohne Furcht sich den bevorstehenden Herausforderungen stellen. Er muss nicht verzweifeln und nicht verzagen. Und was Gott eben Josua hier sagt, kann auch uns helfen in unseren Herausforderungen des Alltags und wenn wir Gott wohlgefällig leben wollen und sollen. Deshalb heißt der Titel: Mutig voran, wie Gottes Knechte furchtlos werden. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Das erste ist also die Verheißung, die Gott ihn in Erinnerung ruft. Und an dieser Stelle wiederholt Gott nahezu eins zu eins die Verheißung, die er schon Mose, das sagt er ja auch hier, in 5. Mose 11 gegeben hat. Vers 24 bis 25, 5. Mose 11 wird heute noch häufiger vorkommen. Dort hatte Gott fast das Gleiche gesagt. Warum kann also Josua mutig vorangehen? Weil der Bundesgott Yahweh seiner Verheißung treu ist. Deshalb erstens mutig voran aufgrund der Verheißung. Die grundlegendere Verheißung zu der zu Mose und Josua ist aber eine viel ältere. Das Land Kanaan wurde schon in 1. Mose 12 Abrahams Nachkommen versprochen. Und in Vers 15 schloss Gott schließlich einen Bund mit Abraham. Da heißt es in Vers 18, an jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Samen habe ich dieses Land gegeben. Und Jahwe wird sich an sein Wort halten. Und jetzt, nach mehreren Jahrhunderten, ist die Zeit endlich gekommen. Das Land wird bald ihnen gehören. Und spannenderweise will Gott ihnen das Land in, aus unserer heutigen Sicht, in wirklich geopolitisch brisanten Ausmaßen übergeben. Wir lesen in Vers 4, von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hittiter und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Man muss sich mal in Ruhe einen Atlas vornehmen und sich vor Augen führen, was Gott da sagt. Das Land, was Gott Israel verheißt, ist umgrenzt im Süden von der Wüste, beziehungsweise südöstlich, im Westen von der Mittelmeerküste, im Norden vom Libanongebirge und im Osten, beziehungsweise Nordosten, im Nord vom Euphratstrom, weit im Osten. Weit weg auch von den heutigen Grenzen Israels. Der Verweis auf das Land der Hittiter ist etwas unklar. Das Land der Hittiter meint entweder ein großes Reich, dessen Gebiet sich noch viel weiter nördlich vom Libanon bis in die Türkei erstreckte, die heutige Türkei, oder es meint allgemein das Land der Hittiter als Land der Kanaaniter. Vielleicht auch, weil einige Hethiter nach Kanaan emigriert waren. Jedenfalls, egal was die Hethiter letztlich meinen, dieses Ausmaß des Landes erreichte Israel maximal zu Salomos Zeiten. Es brauchte eben seine Zeit, bis Israel dieses Gebiet eingenommen hat. Wenn wir uns erinnern, er sagte in Vers 3, jeden Ort, den eure Fußsohlen betreten, habe ich euch gegeben. Und die wahrscheinlichste Erklärung, warum das Land so noch nicht da ist, steht in 2. Mose 23, Vers 28 bis 33. Ich will die Hornisse vor dir her senden, damit sie die Heviter, die Kanaaniter und die Hethiter vor dir vertreibt. Ich will sie aber nicht in einem Jahr vor dir vertreiben, damit das Land nicht zur Einöde wird und die wilden Tiere sich nicht vermehren zu deinem Schaden. Nach und nach will ich sie vor dir vertreiben, in dem Maß, wie du an Zahl zunimmst, sodass du das Land in Besitz nehmen kannst. Und ich setze deine Grenze vom Schilfmeer und so weiter. Und jetzt er wiederholt jetzt nochmal etwas in anderer Form die Grenzen. Du sollst mit ihm und ihren Göttern, also den Göttern der Kanaaniter, keinen Bund schließen. Sie sollen nicht in deinem Land wohnen bleiben, damit sie nicht zur Sünde gegen mich verleiten, denn du würdest ihren Göttern dienen und sie würden dir zum Fallstrick werden. Also die Verheißung steht fest. Trotzdem ist die Landnahme ein Prozess aus verschiedenen Gründen. Das hat Gott schon vorher angekündigt. Und dieser Prozess wird langjährig sein. Er wird ein kriegerischer Prozess sein. Aber, und da warnt Gott jetzt schon vor, und wir wissen, wie Israels Geschichte weiterging, Ungehorsam und Sünde spielen eine Rolle bei der Landnahme. Israel hat die Verantwortung, Gott gehorsam zu sein. Darauf kommen wir nachher noch. Fest steht aber Gottes Zusage. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, den habe ich euch gegeben. Und in diesem grob gezeichneten Ausmaßen steht ihnen das Land offen. Der Boden ist für sie reserviert. Jetzt müssen sie ihn aber betreten und dadurch in Besitz nehmen. Sie müssen das Land erobern. Die Verheißung an sich wird das Land nicht für sie einnehmen. Und das ist eine spannende Illustration für das rätselhafte Zusammenspiel aus göttlicher Verheißung auf der einen Seite und der menschlichen Verantwortung auf der anderen Seite. Die Voraussetzung für die Landeinnahme ist Gottes geöffnete Tür. Als Israel in 4. Mose 13 sich weigerte, ins Land zu ziehen, aufgrund der Botschaft der 10 Kundschafter, verschloss Gott die Tür für 40 Jahre. Daraufhin überlegten sie sich aber kurzerhand, jetzt doch ins Land ziehen zu wollen und versuchten es einzunehmen, ohne Gottes Verheißung. Und das schlug gewaltig fehl. Gott hatte die Tür ins Land verschlossen. Jetzt ist sie aber offen. Und der Mensch muss reingehen. Josua muss jetzt reingehen und das Volk reinführen. Dieser Gang wird aber eben kein Spaziergang werden. Der Marsch durch den Jordan bedeutet Krieg. Aber Vers 5, die weitere Verheißung. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Deshalb kann Josua stark und mutig sein im Angesicht der Übermacht. Denn Gott wird ihm den Sieg geben. Ja, er hat ihm den schon gegeben. Denn du sollst das Erbe austeilen. Also es ist dieses Zusammenspiel. Einerseits hat er das Land schon, einerseits muss er es schon annehmen. Und der Sieg ist gewiss. Josua, du wirst es austeilen. Aber du musst es noch erringen. Und das ist eben Versicherung und Verpflichtung zugleich. Das ist die Verheißung für den Menschen. Gottes Verheißungen stehen fest. Sie sind der Anfang und der Garant für den Erfolg. Aber nun liegt es an Josua, aufzustehen und über den Jordan zu ziehen und das Land in Besitz zu nehmen. In dem Wissen, dass er siegen wird, weil Gott ihm es versprochen hat. Und was Gott hier eben zu Josua sagt, ist zu tief ermutigend auch für uns, auch wenn wir nicht Kanaan erobern müssen. Gottes Auftrag erfolgte ja in einer speziellen Situation. Unsere Situation ist offensichtlich eine andere. Aber das Prinzip, dass Gott Verheißungen gibt, an die sich die Seinen halten und auch erfreuen können, steht fest. Und wir haben auch Aufträge. Als erstes der Auftrag, zu den Nichtchristen zu gehen. Steh auf und bezeuge Jesus. Das ist Gottes Auftrag an uns. Matthäus 28, Vers 19. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Und müssen dafür beten, dass Gott, der Herr, sieht, dass wir in einem Land leben, was die biblischen Gebote immer mehr ignoriert, genauso wie Kanaan es getan hat, und gar tabuisiert. Deshalb bitten wir trotzdem und müssen wir trotzdem, wie die Apostel in Apostelgeschichte 4, trotz der Drohungen, Gott bitten, dass er uns Freimütigkeit verleiht, sein Wort zu reden. Das ist unsere Verantwortung. Und auch hier ist Gott dabei. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und Gott verheißt uns, dass das Wort nicht leer zurückkehren wird, dass es wirken wird. Gottes Wort ist mächtig, auch wenn wir die Wirkung nicht immer sehen direkt. Und es gibt noch viele weitere Verheißungen, die für uns Christen ebenso relevant sind. Wir haben aber auch einen zweiten Auftrag, nämlich nicht nur zu den Nichtchristen, sondern auch zu den Christen, einen klaren Auftrag in der Gemeinde zu dienen. Er hat jedem von uns Gaben gegeben nach Epheser 4, die wir in der Gemeinde einbringen sollen. Mit ihnen können wir Jesus dienen und damit andere Christen zurüsten. Und wenn wir in dieser Gewissheit leben, Jesus hat uns versichert, dass er für uns da ist, dann müssen wir uns nicht mit Fragen quälen. Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Matthäus 6, Vers 31. Darum müssen wir uns nicht mehr sorgen, auch wenn es auch ein Teil unserer Sorgen ist. Wir müssen uns darum kümmern. Wir haben auch die speziellen Aufträge als Familienväter für unsere Ehefrauen, für unsere Kinder, für unsere Freunde in unserem Umfeld, eben auch für die Gemeinde. Wir müssen arbeiten. Aber es muss uns nicht lähmen. Es soll auch nicht unser einziger Fokus sein, an dem wir uns aufhängen, dass wir jetzt unbedingt eine gute Karriere machen, damit wir viel Geld verdienen und ein schönes Haus haben. Das soll nicht unsere Sorge sein. Was soll stattdessen unsere Sorge sein? Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Das ist die Verheißung. Aber es ist eben die spezifische Aufgabe, da drin enthalten in der Verheißung. Wir sollen nach Gottes Wort trachten, nach Gottes Reich trachten, nach seiner Gerechtigkeit und uns eben einsetzen in diesem Reich. Und jetzt erklärt Gott Josua, dass es noch etwas viel Grundlegenderes gibt, damit die Landeinnahme, die Erfüllung seines Auftrags auch wirklich gelingen kann. Er fordert ein zweites Mal Josua auf, stark und mutig zu sein. Vers 7, sei du nur sehr stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Und das verwundert einen erstmal, weil wie soll das jetzt Josua helfen im Hinblick auf den kommenden Krieg? Warum sollte ihm das helfen, das Gesetz zu studieren? Sollte Gott ihm nicht irgendwie lieber Rat geben, wie er Spezialeinheiten ausbilden kann, wie er Städte einnehmen kann, praktische Tipps zur Kriegsführung? Doch wir haben richtig gelesen, auf die Wiederholung, sei du nur sehr stark und sehr mutig, folgt die Anweisung, das mosaische Gesetz zu halten und es zu studieren. Und dann wird er weise handeln. Und auch dieser Befehl steht in einem ganz engen Zusammenhang zu 5. Mose 11, ab Vers 18. So nehmt euch nun diese meine Worte zu Herzen und in eure Seele und bindet sie zum Zeichen auf eurer Hand. Und dann schreibt er weiter, also er beschreibt jetzt praktisch, wie das aussehen soll. Vers 21, damit du und deine Kinder lange leben in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass er es ihnen geben werde, solange der Himmel über der Erde steht. Denn wenn ihr dieses ganze Gebot, das ich euch zu tun gebiete, getreulich haltet, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt, dass ihr in allen seinen Wegen wandelt und ihm anhängt, so wird der Herr alle diese Völker vor euch her vertreiben, sodass ihr Völker aus ihrem Besitz verdrängt, die größer und stärker sind als ihr. Gott knüpft also seine Verheißung an eine Bedingung, nämlich an den Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Im Griechischen steht hierfür das Gesetz Tora. Das ist der Überbegriff für die fünf Bücher Mose und das ist auch hier gemeint. In Vers 8 ist von diesem Buch des Gesetzes die Rede. Josua hatte sicherlich die fünf Bücher Mose vor sich liegen, in irgendwelcher Form. Gott verweist demonstrativ dieses Buch auf diese Bücher und von dessen Inhalt soll er nicht abweichen. Gott knüpft eben die Verheißung an den Gehorsam. Und obgleich Gott keine praktischen Tipps zur Kriegsführung gibt, zeigt er in Vers 8, wie der Gehorsam praktisch aussehen kann. Und er stellt ihn sehr plastisch dar in Josua 1, Vers 8. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Er soll also das Gesetz, diese Bücher Moses, fleißig studieren. Für Forschen steht hier im Hebräischen Hagita und das kann man theoretisch auch mit Murmeln übersetzen, also ein beständiges vor sich her sagen eben. Das soll er Tag und Nacht tun. Es meint nicht wortwörtlich 24/7, er muss auch irgendwann schlafen und irgendwann auch Krieg führen. Aber es meint auf jeden Fall ein andauerndes und beständiges Beschäftigen mit dem Wort, sodass es eben nicht von seinem Mund weicht, dass er es nicht vergisst. Vergisst, dass er Gott gehorchen soll. Und in Vers 7 steht, und achte darauf, dass du handelst, in Vers 8, damit du darauf achtest, alles zu befolgen. Hier stehen die gleichen Worte im Hebräischen, etwas modifiziert. Es ist quasi die Klammer um diesen Abschnitt. Das soll er tun und wenn er das tut, was inzwischen diesen Versen geschrieben wird, dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen. Gott sagt zu Mose, wenn du das tust, was eben in dieser Klammer geschrieben steht, dann, Vers 8, wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Es ist also quasi an eine Bedingung verknüpft, eben konditional. Wenn du das tust, wird das passieren. Obgleich wir also mit dem Punkt angefangen haben und uns erstmal gefragt haben, was hat das mit der Landnahme zu tun, wird es jetzt klarer. Das Bewahren des Gesetzes wird Josua ermöglichen, weise zu handeln und Gelingen zu haben auf seinen Wegen. Das heißt erstmal, dass er eine gute Beziehung zu Gott hat, aber auch an anderer Stelle, dass es ihm helfen wird bei der Landnahme und der Führung des Volkes. Wenn also Josua das Wort studiert und ihm gehorsam ist, Und dass ja, das Studium im Wort eben zu Gehorsam führt, dann führt eben kein Studium des Wortes zu Ungehorsam. Und diese Warnung wiederholt Josua an Israel. Das war ja nicht nur für Josua gedacht, dieser Auftrag. Er sollte das weitergeben. Josua 23, Abvers 6. So haltet nun fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was im Buch des Gesetzes Moses geschrieben steht. Dass ihr nicht davon abweicht, weder zu rechten noch zu linken. Also die gleichen Worte, er gibt es weiter, damit ihr euch nicht mit diesen Völkern vermischt, die noch bei euch übrig geblieben sind. Und nicht die Namen ihrer Götter anruft, noch bei ihnen schwört, noch ihnen dient, noch sie anbetet, sondern dem Herrn, euren Gott, sollt ihr anhängen, wie ihr es getan habt. Bis zu diesem Tag. Und tatsächlich taten sie das, bis Josua starb. Und dann wissen wir, wie es weitergeht. Die Richterzeit bricht an und sie vergessen, was Josua ihnen gesagt hat. Genau deswegen, sie haben das Wort von ihrem Mund gelassen. Statt also Josua zu helfen, wie er den Krieg gewinnen kann, praktisch durch Pläne, durch Ausbildung von Kampftruppen, verweist Gott Josua auf das göttlich inspirierte Wort. Im Grunde sagt er, ich habe dir versprochen, dass du Kanaan erobern wirst. Schau du nur, dass du deine Beziehung zu mir pflegst. Und das hört sich wiederum eben verdächtig an das bereits zitierte Matthäus, klingt wiederum verdächtig nach Matthäus 6, Vers 33, dass er dann zuerst nach dem Reich Gottes trachten soll. Und das hat sich für uns nicht verändert, wie wir es auch schon beim ersten Punkt gesagt haben. Und damit müssen wir uns die Frage stellen, tun wir das? Tue ich das? Dieser Auftrag überträgt sich im Gegensatz zu den speziellen Verheißungen der Landnahme direkt an uns. Deswegen lesen wir in Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Das gilt für jeden Menschen. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen und seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Diesen Zusammenhang zwischen Gehorsam und Segen weist die Bibel an vielen Stellen auf. Das heißt allerdings nicht, dass es dem Christen, wenn er jeden Tag genau das tut, es immer gut gehen wird. Das heißt auch nicht, dass das Kämpfen für Josua leicht war. Kriegsführung war sicherlich leichter für ihn als für jeden anderen Militär. Siehe Hiob und Psalm 73. Bibelstudium muss nicht immer dazu führen, dass der Christ leichte Lebensumstände hat. Das heißt nicht, dass wir immer gelingen haben werden bei allem, was wir tun. Aber es ist besser, mit Gott zu leben und mit seiner Hilfe. Und dann können wir durch die Schwierigkeiten des Lebens kommen. Also dann werden wir gelingen haben. Das heißt nicht eben in jeden Einzelfällen, aber im Großen, im Ganzen. Wir werden ans Ziel kommen und die Verheißung wird erfüllt werden. Und was sind dann diese Früchte, die daraus kommen? Das lesen wir an vielen Stellen in der Bibel, unter anderem in Galater 5, 22. Wir werden Früchte tragen, wenn wir das tun. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gottes Wille ist eben unsere Heiligung. Und das können wir, indem wir sein Wort heilig werden, können wir, indem wir sein Wort befolgen. Und dadurch, dass wir eben das tun, werden wir auch dem Missionsbefehl nachkommen können. Wir werden ein Licht sein können. Und so bleibt dieses Prinzip bestehen, dass wir mutig sein können, stark und mutig, indem wir intensiv Gottes Wort studieren, wo auch seine Verheißungen drinstehen. Und deshalb können wir uns fragen, müssen wir uns fragen, studiere ich dieses Wort wirklich so, wie es hier steht? Wie sieht das in meinem Alltag aus? Es ist nicht immer leicht, Zeit sich für die Bibel zu nehmen. Die Lebenssituationen sind unterschiedlich und manchmal ist es herausfordernder als in anderen Zeiten. Aber gerade in schweren Zeiten ist es umso notwendiger. Und deshalb müssen wir uns diese Fragen stellen. An uns selber. Liest du noch in Gottes Wort, wenn du viel um die Ohren hast? Oder schiebst du es auf, wenn du eine stressige Zeit hast, zum Beispiel in Prüfungsphasen? Oder wenn es an der Arbeit gerade knapp an Personal ist? Oder wenn du einen Verlust erlitten hast, dann brauchst du Gottes Wort umso mehr und nicht umso weniger. Und dann verleitet aber der Druck, genau davon abzulassen. Josua soll jetzt also in den Krieg ziehen. Es steht eine anstrengende und harte Zeit bevor und Gott gibt ihm die optimale Ausrüstung. Also mutig aufgrund von Gottes Verheißung, das war der erste Punkt. Und das soll er eben in Gott, im Gehorsam ergreifen und deshalb mutig voran mit Gottes Wort. Darauf fährt aber Gott noch weiter fort in Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Das letzte stark und mutig wird mit einer rhetorischen Frage eingeleitet, die natürlich nur mit Ja beantwortet werden kann. Wir haben es ja schon gelesen und er hatte es gehört. Menge schreibt stattdessen, ich habe es dir also zur Pflicht gemacht. Er verstärkt es nochmal mit dieser dritten Wiederholung als rhetorische Frage. Und das trifft den Punkt genauso gut wie das, was hier gemeint ist. Denn die Antwort kann natürlich nur Ja sein, du hast es mir gesagt. Und dann fügt Jahwe auch noch hinzu, sei unerschrocken und nicht verzagt. Jetzt hat Gott mindestens viermal mit vier verschiedenen Worten diese Wahrheit ihm eingeprägt. Und manchmal müssen wir eine Wahrheit vielfach hören. Deshalb sollen wir das Wort ja auch mehr täglich studieren, bis wir es endlich begreifen. Bis es uns wirklich den Mut gibt. Und wir müssen es dringend begreifen und Josua vor allem für seine große Aufgabe. Aber es gibt ihm noch etwas. Es gibt ihm etwas, worauf dieses Dritte basiert, was dem Ganzen, was wir vorher behandelt haben, die Krone aufsetzt. Nämlich, dass Gott nahe ist. Gott sagt Josua nicht, jetzt hast du meine Verheißung, dass der Sieg dein ist und dass du das Wort studieren sollst. Jetzt mach was draus. Stattdessen ist Gott auch hier da und er verspricht ihn, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Diese Aussage tauchte auch schon in Vers 5 auf, wo Gott sagt, niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Diese drei Aufforderungen des Stark und Mutig werden also durch diese Verheißung der Nähe umrahmt. Sie sind der Garant dafür. Und was hat seine Nähe bei Mose bewirkt? Eine Weltmacht wurde in die Knie gezwungen. Gott hat so Großes bewirkt durch Mose. Und genauso, unvorstellbar, wird Gott mit Josua sein. Auch wenn sich das in Details vielleicht anders ausprägen wird. Aber auch bei Josua stand der Mond still. Er ist es, Gott, der letztlich Israel aus Ägypten befreit hat. Nicht Mose. Gott wird es sein, der Israel letztlich in das Land führt. Nicht Josua. Und eine schöne Veranschaulichung für diesen Punkt ist Josuas Name. Denn er hieß nicht immer so. Bevor ihn Mose Josua nannte, hieß Josua Hoshea. Hoshea heißt Hilfe oder Rettung. Man kann es auch mit Er ist Rettung übersetzen und meistens ist eben mit Er Gott gemeint. Aber mit dem Namen Jehoshua, so wird es in Hebräisch ausgesprochen, ist das noch klarer. Jahwe ist Rettung. Das soll der Name ausdrücken. Es kann kein Missverständnis geben, wer der Grund für die Rettung ist. Der Name Josuas gibt den eigentlich Handelnden aus. Und das wusste Josua auch schon, als Israel in Schrecken lag vor diesen furchtsamen Kanaanitern. Dort standen Josua und Kaleb auf und wollten Israel daran erinnern, 4. Mose 14, 8 bis 9, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ich Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Und wie häufig musste Josua das zugesprochen werden? Er wusste es, aber in dieser Situation, er wusste es schon damals, das zeigt er hier, aber es musste ihm jetzt nochmal zugesprochen werden. Er muss eben mutig vorangehen nach der Verheißung, das war erstens. Zweitens mutig vorangehen mit Gottes Wort und letztlich mutig vorangehen, drittens, dank Gottes Nähe. Josua, fasse Mut, denn ich bin bei dir. Kann man sich da noch mehr erhoffen? Wo ist da noch Raum für Angst? Natürlich kommt das immer wieder, aber rational, wenn der allmächtige König, der Schöpfer, mit dabei ist. Und an dieser Stelle ist der Missionsbefehl wieder eine erstaunliche Parallele. Wenn wir uns den nochmal angucken, Matthäus 28, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, dann springen wir zum Ende, und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe, das ist Gottes Wort. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das ist Gottes Nähe. Gott ist nah. Er ist da und er hilft, genau diesen Auftrag auszuführen. Uns hilft er dabei. Und deshalb können wir auch nur diesen Auftrag ausfüllen und das Evangelium mit Freude und Freimütigkeit verkündigen. Wir sollen es tun. Aber wir könnten es auch nur, weil Gott dabei ist. Und diesen Zuspruch brauchen wir auch, weil, wie gesagt, das Land ist nicht, auch in unserer Zeit, nicht gottfreundlich gesonnen. Gottes Wort wird immer mehr mit Ungehorsam getreten, immer mehr verspottet. Und auch im persönlichen Gespräch erlebt man das immer mehr mit Menschen. Doch überall ist Gott in seinem Namen. Deshalb kann David so wunderschön in Psalm 139 sagen, wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliegen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Und deshalb konnten wir auch in unserer Lesung eben lesen in Hebräer 13, denn er hat selbst gesagt, ich will euch nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Hier wird unsere Passage zitiert. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer. Und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Auch uns können diese Worte in unseren ganz alltäglichen Bezügen ermutigen, dass wir ihm vertrauen, in dem Druck des Alltags, auch wenn uns Sorgen umgeben, wenn der Staat scheinbar übermächtig wird und man persönlich ohnmächtig dem gegenüberzustehen scheint, wenn der Staat immer übergriffiger wird, das Geld knapper oder wertloser und die Sicherheiten abnehmen. Vielleicht haben Sie Angst, Ihren Job zu verlieren. Vielleicht wissen Sie nicht, wie Sie nächstes Jahr, wo es nächstes Jahr für Sie hingeht, wie Sie Ihre Familie versorgen sollen. Aber Gott spricht zu uns. Und diese Worte gelten auch dir. Im Spezialfall der Landnahme, aber auch in unserer Situation. 3500 Jahre später ist nämlich dieser Gott, der Josua nahe ist, genau derselbe Gott wie heute. Deshalb müssen wir uns wieder diese Frage stellen. Sorge ich mich? Vertraue ich Gott, dass er für mich sorgen wird? Bin ich stark und mutig? Er hält, was er verspricht, aber ich soll ihm glauben. Und so können wir dann getrost sein, wenn wir Christen sind, dass Gott mit uns in die Welt geht. Dale Ralph Davis schreibt in seinem Kommentar zu Josua, es gibt nichts Wesentliches für das Volk Gottes, als zu hören, dass sein Gott ihm inmitten all seiner wechselnden Umstände immer wieder sagt, ich werde mit dir sein oder ich werde dich nicht verlassen. Und ich hatte schon angesprochen, wenn du Christ bist, und damit ist die entscheidende Frage, ist Gott dir auch so nahe? Willst du ihm so nahe sein? Willst du ihm gehorchen, von ihm lernen? Kannst du mit dem Psalmisten sagen in Psalm 73, Vers 28, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkündigen. Weißt du, dass Gott deine Rettung ist? Hast du den Herrn zu deiner Zuflucht gemacht? Wenn nicht, dann müssen wir uns warnen lassen durch dieses Wort, ich mich genauso wie du. Denn ein Vers davor schreibt der Psalmist, denn siehe, der fern von dir, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Suche also Gott. Das ist der Auftrag der Stunde. Denn fern von ihm wird es nur in Ewigkeit Leid, Verderben und Finsternis geben. Und wie geht es aber? Wie können wir zu Gott kommen? Jesus nimmt diese Worte in Johannes 8, Vers 12 auf. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Nur in der Gottesnähe ist das Licht des Lebens. Und nur wenn du an ihn glaubst und eingestehst, dass du aufgrund deiner Fehler vor Gott fern von ihm bist, jeder von uns, ich genauso, und dadurch in die Finsternis gehst, wenn du das erkennst, dann gibt es Hoffnung bei Jesus. Josua vertraute Gott. Und auch wenn er seinen Erlöser, der den gleichen Namen nur auf Griechisch trägt, Jesus, noch nicht kennen konnte, vertraute er ihm, vertraute er Gott. Am Ende seines Lebens wurde er nämlich dann aus dem Diener Moses auch der Sklave Gottes, wie Mose, Evet Yahweh. Auch er wurde mit diesem Ehrentitel bestückt. Jetzt wird klar, warum Paulus sich so gerne ein Sklave Christi nannte. Josua befolgte, was Gott ihm einen auftrug. Nicht einfach so. Josua wusste ja, was vor ihm stand. Und er führte alles aus, was Gott ihm in dieser Stelle getan hat. Er zog über den Jordan, das sind die ersten 5 Kapitel, dann erobert er das Land bis zum 12. Kapitel, dann teilt er das Land aus in 13 bis 22 und dann lehrt er das Volk, auch genauso das Gesetz zu halten in den letzten Kapiteln. Und aufgrund der Verheißung kann er stark und mutig sein. Mutig voran, aufgrund der Verheißung. Und mutig voran, weil er im Gehorsam des Gesetzes handelt. Und mutig voran, weil Gott nahe ist. Und so, weil Josua das getan hat, steht dann das Schöne in Josua 21, Vers 43 bis 45. So gab der Herr Israel das ganze Land, von dem er geschworen hatte, es ihren Vätern zu geben. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, ganz so, wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern der Herr gab alle ihre Feinde in ihre Hand. Es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Hause Israels verheißen hatte. Alles war eingetroffen. Wirst du diesem guten Gott folgen? Großer Gott, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, genau das zu tun, was Josua getan hat, nämlich und dass wir genauso ermutigt sein können durch deine Verheißung, durch den Gehorsam an dein Gesetz und durch den Gehorsam oder durch den Mut, dass du uns Mut verschaffst, weil du uns nahe bist. Herr, bitte schenk uns das. Bitte hilf uns, dass wir deine Nähe suchen. Denn fern von dir gibt es keine Hoffnung. Bitte mach uns das immer wieder bewusst und hilf uns, genauso wie Israel zu Josuas Zeiten, dein Gesetz in Erinnerung zu halten und nicht in die Falle der Richterzeit zu fallen, dass wir dein Wort vergessen. Amen.